Ja, also freut mich, dass ihr alle da seid heute und dass wir diese neue Predigtserie anfangen können zum Thema der inneren Freiheit. Und ich komme gerade aus Krakau, also heute meine Mitbrüder, ich, Pater Timo und Pater Joachim und der Pater Thomas. Und für mich ist Krakau auch immer so ein beeindruckender Ort, aus verschiedenen Gründen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, über dieses Thema nachzudenken. Innere Freiheit. Gerade auch, weil dort wirklich Leute waren. Also, ich denke an Johannes Paul, ich denke nicht sehr weit weg in Auschwitz an Maximilian Kolbe, an Etty Hillesum und viele andere, die einfach so ein beeindruckendes Beispiel sind von innerer Freiheit. Und ich habe überlegt, okay, wie fangen wir an? Also, wir reden über 6 Schritte, nicht wahr? Und wir haben ein bisschen, wollen das anhand der Lesungen auch machen, jetzt in dieser Predigtserie. Ich werde über 4 Schritte reden, Pater Timo über 2. Und ich habe halt erstmal überlegt, ja, eigentlich, wenn wir an die Freiheit denken, warum ist es so ein großes Wert für uns? Also warum bewegt uns das Thema Freiheit so? Und ich glaube, vielleicht erstmal irgendwie, weil wir irgendwie spüren, merken in uns, dass Freiheit etwas mit Liebe zu tun hat. Und dass Liebe letztendlich auch mit Glück zu tun hat. Nicht weil, also wir haben dieses altmodische Wort Glückseligkeit, Happiness wäre vielleicht so das neudeutsche Wort dafür. Wir sehen uns alle nach dem, nicht? Wir sehen uns alle irgendwie nach dieser tiefe Glückseligkeit, nach diesem tiefen Frieden, Geborgenheit. Und wir spüren wahrscheinlich, dass das aber nur erreichbar ist, wenn wir lieben. Und zugleich spüren wir aber, dass Liebe nicht möglich ist ohne Freiheit. Es braucht einen Einsatz der Freiheit. Nicht, weil Liebe kann ich nicht einfach nur machen, irgendwie nur irgendwo kaufen, sondern Liebe ist ja etwas so Großes und so Kostbares. Das kann ich eigentlich nur geschenkt bekommen, wenn jemand seine Freiheit einsetzt, sich selbst ein bisschen aufgibt und sich mich oder sich selber mir sozusagen übergibt. Also irgendwie hat das Thema Liebe und deswegen auch Glückseligkeit und Freude sehr viel mit Freiheit zu tun, weil die Freiheit der Liebe ihren Wert ja auch eigentlich erst gibt. Die Wertigkeit der Liebe hängt davon ab, wie viel Freiheit dahinter steckt. Nicht? Ob es jetzt unter Druck gewesen ist, ob es jetzt wirklich eine freie Gabe ist, musste der das machen, musste die das tun oder macht sie das wirklich nur einfach nur so, weil sie mich einfach gerne hat oder weil er mich einfach gerne hat. Und ich glaube, also das ist eines der Gründe, warum das Thema Freiheit für uns so unglaublich irgendwie wichtig ist, weil wir merken, ohne dem gibt es keine Liebe und ohne dem gibt es deswegen auch letztendlich kein Glück in uns oder für uns. Und da hat es eine sehr, sehr große Wichtigkeit. Es braucht diesen Einsatz der Freiheit. Und die Liebe schafft ja auch dann irgendwie diesen Raum, den wir Intimität nennen, wo diese Spannung zwischen Nähe und Distanz aufgehoben wird. Und es ist dann nur dann, wenn dieser Raum geschaffen ist, wo wir dann auch ein Gespür bekommen, ich bin frei. Ich bin wirklich frei, auch innerlich frei. Und die Frage ist aber, was für eine Freiheit brauche ich oder wie erreiche ich so eine Freiheit, die so zu so einer Liebe führen kann und deswegen auch letztendlich zu einer Glückseligkeit führen kann. Und da begegnen wir gleich am Anfang von unserem Evangelium heute eines der größten Gefahren für die Freiheit, für die innere Freiheit. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht die Türen verschlossen hatten, nicht die Furcht, die Angst, die eines der größten Hindernisse ist für die Freiheit, für die innere Freiheit. Nicht die einzige, aber eines der ganz großen Hindernisse ist sicherlich dieses Thema Angst. Nicht? Wir haben Angst vor meiner nächsten Prüfung. Ich habe Angst vor, ob jetzt der oder die mich verlassen wird in der Beziehung, ob das überhaupt funktionieren wird. Ich habe Angst wegen meinem Job, ob ich das alles so hinhaut. Ich habe Angst vor meinen Zukunftsplänen. Ich habe Angst vor tausend Dingen. Vielleicht sogar habe ich Angst vor Gott. Nicht? Meint es wirklich gut mit mir in meinem Leben? Ja oder nein? Ich habe Angst vor Krankheit, ich habe Angst vor wahnsinnig vielen Dingen. Und wenn man, vielleicht öfters ist es total völlig unbewusst. Nicht? Und wenn wir vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, draußen gibt es auch ein paar, wieder wie immer, draußen beim Ausgang so ein Fragebogen über das Thema Freiheit, innere Freiheit, und da vielleicht könnt ihr auch diese Woche ein bisschen mehr darüber nachdenken, wo sind so Bereiche, vielleicht sogar unbewusst, von Angst in meinem Leben, die mich beeinflussen und die nicht dann zulassen, dass ich innerlich frei bin, und die aber sehr wohl meine Handlungen bestimmen, nicht, die sehr wohl Einfluss nehmen auf das, was ich tue oder das, was ich unterlasse, das, was ich nicht tue. Ich habe Angst, was denken jetzt die anderen? Ich habe Angst davor, ob ich jetzt die Anerkennung bekomme, nach der ich mich vielleicht sehne. Ich habe Angst davor, ob ich diese Erwartungen, die an mich gestellt worden sind, erfüllen kann, ja oder nein. Ob ich gut genug bin, ob ich wertvoll genug bin, ob ich gut genug bin. Wir haben Angst vor sehr vielen Dingen. Und diese Angst führt dann dazu, dass wir öfters entweder in einer sehr ungesunden Näheverhältnis kommen mit jemandem oder mit Gruppen, kann auch eine Gruppe sein. Wir klammern uns zum Beispiel in eine Beziehung, wo ich dann in eine Beziehung stecke, die voll unfrei ist, nicht, wo ich überhaupt nicht aufgehe, wo ich auch überhaupt keinen Raum habe, mich zu entwickeln, weil ich versuche nur gewisse Regeln diese Beziehung zu erfüllen, sodass ich nicht wieder alleine bin nachher, dass ich nicht wieder ausgestoßen werde, dass ich nicht wieder das Gefühl habe, ich bin wertlos. Nicht? Und ich muss alles tun, um den anderen oder die andere an mich zu klammern. Und das ist total ungesund, nicht? Und man wird hineingeführt dann in diese Situation der inneren Unfreiheit aus Angst. Es kann auch in einer Gruppe passieren, nicht? Man ist in einer Gruppe zusammen mit anderen Leuten, in einer Kleingruppe sogar, nicht? Wir haben hier im Zentrum viele Kleingruppen, ist auch heute ein Thema hier bei uns, oder vielleicht so eine Gruppe wie das Zentrum oder eine Geistgemeinschaft wie unsere Gemeinschaft, das Raven Christie oder die Emanuels oder die Lorettos oder ich weiß nicht was, kann auch passieren, und wir sind an diese Gruppe, aber letztendlich ein bisschen aus Angst, weil ich wiederum eine Unsicherheit spüre in mir, und diese Gruppe von Menschen, das kann auch manchmal passieren, in Sekten, nicht vor allem, nicht, da ist es super ungesund, oder Vereinen oder so, wo man dann ein Näheverhältnis hat, wo man versucht, gewisse Regeln zu folgen, Regeln zu erfüllen, um dieses Näheverhältnis aufrechtzuerhalten, aber es ist völlig unfrei. Da ist kein Raum, wo ich mich verletzlich machen kann, wo ich mal Fehler zugestehen kann, wo ich mich öffnen kann, wie ich eigentlich wirklich bin zu einem anderen. Nicht, es ist nur fast eine Art Zwecksgemeinschaft, um meine Unfreiheit da irgendwie aufrechtzuerhalten, unbewusst. Oder in der anderen Richtung, nicht, ist es nicht ein ungesundes Näheverhältnis, sondern es ist eine sehr ungesunde Fernverhältnis, dass ich vielleicht so an anderen Menschen oder Gruppen von Menschen halte, wo ich nur an der Oberfläche bleibe, wo ich möglichst mich maure, nicht zumaure, dass niemand zu nah an mich drankommen kann, wo ich mich überhaupt nicht wiederum verletzlich mache, sondern nur, ja, alle sozusagen auf Distanz halte, weil ich Angst habe. Ich habe Angst, dass ich nicht angenommen werde in der Gruppe oder von den anderen Menschen. Ich habe Angst, dass ich eben nicht irgendwelche Erwartungshaltungen erfülle und so weiter. Kann auch total ungesund sein, nicht in so eine Angstverhältnis hineinzukommen, und die uns völlig unfrei macht. Oder vielleicht mehr oder weniger unfrei macht. Natürlich gibt es da auch Abstufungen davon. Nicht? Kann manchmal extrem sein, manchmal weniger extrem sein. Aber der Punkt ist hier erstmal einfach vielleicht das Licht des Herrn drauf leuchten zu lassen und ihn zu bitten, hey, wo bin ich denn in so einem Raum wie jetzt gerade die Jünger? Wo ist mein Herz ein bisschen wie dieser verschlossene Raum, wo ich irgendwie einfach nur Angst habe vor den Juden und Angst vor den Römern und Angst vor meinen eigenen Schatten so ein bisschen? Und da sind sie gefangen und paralysiert und bewegen sich nicht und gehen nicht raus und haben einfach Angst. So, und jetzt ist halt aber die Frage, okay, aber ich meine, das ist natürlich nicht ein Zustand, in dem wir irgendwie bleiben wollen, nicht wahr? Also wir wollen nicht in einen Zustand irgendwie der Angst irgendwie ewig lang dort bleiben müssen. Wie gesagt, es gibt natürlich auch andere Arten von Unfreiheit, nicht? Aber vielleicht ist das, was uns das Evangelium heute präsentiert, eine sehr schöne erstmal sozusagen ja, ein Einblick in wie unfrei wir vielleicht innerlich sein können und dadurch ganz blöd reagieren, nicht? In ungesunde Nähe, ungesunde Fernverhältnis zu anderen Menschen. Und Liebe ist ja ganz anders, nicht? Weil Liebe, die überwindet gerade diese Spannung eben zwischen Ferne und Nähe. Nicht indem sie versucht, irgendwie einen goldenen Mittelweg zu finden, sondern indem es überhaupt keine Frage mehr ist über Ferne und Nähe und wo ist jetzt irgendwo die Grenze, weil da einfach ein großer Raum der Freiheit herrscht. Und nochmal ist die Frage, okay, wie kommt man zu einer Freiheit, wie wir dann in der zweiten Lesung finden heute? Deshalb seid ihr voll Freude. Das ist irgendwie total ironisch oder paradox irgendwie, was der Petrus dahin uns vorhält hier, vorstellt. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Also irgendwie paradox. Also ihr seid voll Freude, obwohl ihr gerade Dinge leiden müsst. Nicht? Man merkt da eine große innere Freiheit, inmitten sogar von einem großen Leid. Und das ist ja, was auch die innere Freiheit ausmacht, dass ich sogar, obwohl äußere Umstände wahnsinnig schwierig sein können, dass ich doch diesen inneren Raum habe, wo ich mich sehr frei fühle. Und also ich habe so einfach ein paar so Beispiele gedacht jetzt gerade, nicht als ich gerade in Krakau war und daneben ist, nicht sehr weit weg, ist eben Auschwitz. Das ist ein Bild von Pater Maximilian Kolbe, derjenige, die es nicht kennen, der ist ein Pater gewesen, der im Zweiten Weltkrieg sein Leben hingegeben hat für einen Menschen. Es gab in Auschwitz einen Versuch von mehreren Leuten, sich wegzurennen aus dem Gefängnis. Die Nazis haben das dann als Wiedergutmachung sozusagen zu alle zu strafen und Angst einzujagen, das nicht wieder zu machen, haben dann 10 Leute ausgewählt, denen sie jetzt in die Hungerbunker stecken wollten. Und da kam halt unter anderem ein Mann, der dann geweint hat und hat gesagt, ich habe Familie und ich werde die nie wieder sehen und so. Und dann ist der Pater Maximilian vorgetreten und hat gesagt, ja, ich gehe gerne in seinen Platz, in seine Stelle. Und wo kommt so eine innere Freiheit her, sowas zu machen? Nicht, also ich hätte voll, also gibt es ein schönes wienerisches Wort dafür, aber das nütze ich jetzt nicht hier von der Kanzel. Also ich hätte einfach voll Angst, nicht in so eine Situation. Nicht, dass lieber... Also das auf keinen Fall zu machen. Und wo kommt jetzt so eine innere Freiheit her, so einen Schritt zu machen? Nicht? Und gibt es viele andere Beispiele, an die habe ich jetzt gerade halt gedacht, da ich gerade dort war, nicht an Johannes Paul, so eine unglaubliche, nicht? Wir haben hier eine kleine Gruppe von Leuten, die uns helfen und kann gerne noch mehr dazukommen, die wollen uns ein bisschen den Innenraum hier vom Zentrum zu gestalten. Und ich merke einfach, ich werde altmodisch, weil alles muss jetzt auf Hipster und auf Vintage und alt ausschauen einfach. Nicht? Die Mauer muss unfertig sein und du merkst schon, es gibt Johannes Paul, der hat so eine total Hipster-Brille an aus dem Jahr, ich weiß nicht was schon. Und da hat er irgendwelche, da vorne unten links, da hat er so Converse-Schuhe, die sind total in wieder. Ist es nicht unglaublich? So 40 Jahre später. Also er hat damals schon die coolsten Hipster-Schuhe angehabt. Aber gut. Ja, für mich auch ein großes Beispiel, der Pier Giorgio Frassati, der heilige Pier Giorgio Frassati, der so eine Lebensfreude hatte, nicht? Der mit knappe 24 Jahren gestorben ist. Unglaubliche Geschichte. Genau, und die wollte ich halt kurz erwähnen heute, und etwas kurz von ihr zitieren, die am Anfang ihres Lebens überhaupt keine Heilige war, die Etty Hillesum, und die ist geboren 1914, 1943 gestorben, also 29 war sie, als sie im Auschwitz ums Leben gekommen ist. Jüdin und auf eine große Suchende in ihrem Leben nach Gott und hatte alle möglichen Beziehungen und war überall unterwegs. Und kam dann aber immer mehr näher zu einer inneren Freiheit. Und sie sagt Folgendes in ihrem Tagesbuch. Heute Morgen fuhr ich mit dem Fahrrad der Quay entlang. Ich genoss die Weite des Himmels, 1942, schreibt sie das, also ein Jahr vor ihrem Tod. Ich genoss die Weite des Himmels am Rande der Stadt, atmete frische, nicht rationierte Portionen der Luft und überall Schilder, die den Juden Wege und offenen Landstreifen sperrten. Nicht, sie ist Jüdin und wird nachher in Auschwitz deswegen umkommen. Aber darüber der eine enge, aber unversehrte Pfad, der uns noch übrig bleibt, der Himmel. Die können uns nichts tun. Sie können es wirklich nicht. Sie können uns belästigen, sie können unsere materiellen Güter berauben, unsere Bewegungsfreiheit, aber wir selber geben unseren größten Vorzug auf durch die unangebrachte Nachgiebigkeit. Dadurch, dass wir uns verfolgt, gedemütigt, unterdrückt fühlen, durch unseren eigenen Hass, durch unser Stolzieren, das unsere Angst verrät. Wieder Thema Angst. Natürlich können wir wegen dem, was uns angetan wird, traurig und deprimiert sein. Das ist nur menschlich und verständlich. Trotzdem ist es die größte Verletzung, diejenige, die wir uns selbst zufügen. Ich finde das Leben schön. Ich fühle mich frei. Ich fühle mich frei. Der Himmel in mir ist so weit wie der über meinen Kopf. Ich glaube an Gott und ich glaube an den Menschen. Und ich sage das, ohne mich darüber zu schämen. Das Leben ist schwierig, aber das ist keine schlechte Sache. Wenn man beginnt, die eigene Wichtigkeit ernst zu nehmen, dann folgt auch der Rest. Es ist kein morbider Individualismus, an sich selbst zu arbeiten. Wahrer Frieden wird nur dann kommen, wenn jeder Friede in sich selbst findet. Wenn wir unseren Hass unseren Mitmenschen gegenüber, egal von welcher Rasse er abstammt, überwunden und sogar eines Tages in Liebe verwandelt haben. Auch wenn das vielleicht zu viel gefragt ist. Es ist aber die einzige Lösung. Ich bin ein froher Mensch und ich halte viel vom Leben. In diesem Jahr unseres Herrn 1942, der Sohn zuvielste des Krieges. Und unglaublich. Und auch ihre Liebe den Deutschen gegenüber. Es ist beeindruckend, wie sie auch über als Holländerin und als Jüdin, als eine, die in Auschwitz stirbt, über die Deutschen schreibt. Und also sehr beeindruckend von jemand, der unglaubliche innere Freiheit hatte, in einem Moment, wo alles nur schwierig war und wo du glaubst, also wie kommt es? Und jetzt, wenn wir uns fragen, okay, wie kommen wir jetzt dahin? Weil öfters wird ja Freiheit verstanden als, okay, ich muss mir alle möglichen Möglichkeiten offen halten, dass das der Weg zur Freiheit ist. Aber wenn wir darüber nachdenken, das kann sie nicht sein. Weil Freiheit sehr viel damit zu tun hat, Dinge anzunehmen, die ich überhaupt nicht gewählt habe. Zum Beispiel, wo ich herkomme, wer meine Eltern sind, was für eine Sprache ich gelernt habe, wenn ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule gegangen bin, wer meine Geschwister sind. Können wir darüber diskutieren, ob ich Mann oder Frau bin. Manche machen sich lustig über unsere Toiletten, aber egal, das ist ein anderes Thema. Also es gibt sehr vieles, was wir einfach annehmen müssen, nicht wahr, in unserem Leben. Und eigentlich, also wenn Freiheit hieße, ich muss mir alles immer offen halten, dann würde ich nie heiraten, dann würde ich nie einen Job haben, dann würde ich nie ein Musikinstrument lernen, nicht? Weil jede Wahl begrenzt uns immer mehr. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, wir haben immer weniger Wahlmöglichkeit in sehr vielen Bereichen. Und da ist meine Frage jetzt, wie ich reagiere darauf. Ja? Rebelliere ich? Oder tue ich irgendwie, resigniere ich mich? Oder nehme ich es an, bewusst? Tue ich es zustimmen, diese Situation? Und im Letzteren besteht vor allem auch die innere Freiheit. Nicht? Dass ich das Leben annehme, das ich habe. Dass ich das Leben bejahe, das mir geschenkt wird. Da scheint es mir, dass es halt vor allem erstmal anfängt. Nicht? Und es ist auch nicht die äußeren Umstände. Weil wenn es die äußeren Umstände innere Freiheit schenken würden, dann würden all diese Leute sicherlich nicht diese innere Freiheit haben. Und öfters ist es ja so, wenn die äußeren Umstände schwierig sind, dass wir uns als Opfer sehen. Und alle anderen sind schuldig. Das passiert sehr oft, nicht wahr? Dann ist der oder die oder das oder jenes oder alles ist schuld, aber ich nicht. Wir werden dann sehr schnell Opfer, wenn die äußeren Umstände sind, was uns immer auch wieder wahnsinnig voll unfrei macht innerlich. Also die äußeren Umstände sind es sicherlich nicht. Und auch, dass dieser Umstand heute, das ist so beeindruckend, finde ich, von Petrus, nicht? Er schreibt zu Leuten, die als Fackeln und Kerzen für Nero und seinen Zirkus gedient haben, die Christen damals, nicht? Also das mit so ein bisschen seine Zitat dann später, wo er dann sagt, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Ich meine, das war kein... Ja, ein bisschen so ein kleines Prüflein zum Beispiel, könnte zum Tiger, zum Fraß geworfen werden. Also die waren ja in eine unglaublich schwierige Situation und doch hatten sie eine unglaubliche innere Freiheit. Ja, und deswegen eigentlich der Hauptgedanke von unserer Predigt heute ist dann halt, dass aus dem Evangelium dieses letzte Zitat von Jesus: Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Also Jesus kommt in dieses verschlossenen Raum, was auch ein schönes Bild sein kann für unser Herz, in unsere Mitte, auch manchmal eine Gruppe vielleicht, die sich unfrei fühlt irgendwie, aber vor allem erstmal wir selber, nicht ich, mein eigenes Herz. Er kommt in meine Mitte. Und was bittet er? Das ist auch sehr beeindruckend. Die Jünger könnten wirklich Angst haben, auch vor Jesus eigentlich. Weil Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich meine, hey Leute, ihr habt mir alle verlassen. Wo wartet denn am Fuß des Kreuzes? Jetzt komme ich zurück, ein bisschen Rache zu haben. Nicht? Also das wäre so ein bisschen Alttestament-Methode. Also ihr wart nicht auf dem Level und jetzt kriegt ihr eine drauf. Und was macht Jesus? Er kommt in den Raum und sagt: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Eines der Worte, das wir am meisten im Evangelium immer wieder sehen. Nicht? Fürchte dich nicht, Maria. Fürchte dich nicht, Josef. Fürchte dich nicht, kleine Herde. Fürchte dich nicht, Petrus. Und jetzt wieder: Und Friede sei mit euch. Friede, er bringt den Frieden. Er möchte den Frieden bringen. Ein Zeichen der inneren Freiheit, nicht? Eine Frucht der inneren Freiheit, die kommt. Und was bittet er? Er bittet Glaube. Und wenn wir denken, Glaube ist etwas, das so menschlich ist, nicht? Weil wenn ich denke an einen anderen, in eine Beziehung zum Beispiel, ich tue langsam einen Menschen, möchte jemanden kennenlernen, ich google ein bisschen, ich schaue, wie seine Facebook-Nachrichten gewesen sind. Manchmal als Priester bekommt man damit, dass das viel mehr passiert, als man eigentlich denken würde. Wie ist der, wie ist die, wie nicht, und es wird alles gescreent und alles geschaut, nicht? Also man wird, Personen werden sehr unter die Lupe genommen, nicht zu schauen, wie die sind, und man kann sehr viel über den hören und die anderen fragen und so, aber letztendlich, also das ist sozusagen das Wissenschaftliche, was ich machen kann, aber irgendwann muss der andere auch reden, seinen Mund aufmachen, und irgendwann muss ich mich auf diese Beziehung einlassen. Und dann irgendwann kommt die Frage: Glaubst du den anderen oder nicht? Glaubst du den anderen? Und das ist vielleicht auch eine schöne Analogie für unsere Beziehung zu Gott, finde ich. Nicht, weil ich kann sehr viel über Gott irgendwie mit rational irgendwie nachdenken und so, aber irgendwann kommt ein Punkt, wo jetzt die Frage ist: Okay, glaubst du jetzt oder nicht? Bist du bereit, diesen Gottmenschen Glauben zu schenken? Wirklich zu sagen, okay, und diese Art von Glaube, zum Beispiel auch in einer Beziehung, ist ja viel mehr als nur, okay, ja, wird es morgen regnen, ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Also nach dem Motto, Glaube heißt nicht wissen, sondern bin ich jetzt wirklich bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen? Bin ich bereit, mein Leben in die Waagschale zu schmeißen für diesen anderen Menschen, mit diesen anderen Menschen einen Weg zu gehen? Bin ich bereit, eine Beziehung aufzubauen? Wirklich. Und das braucht eben auch diesen Glauben, diesen Schritt des Glaubens. Und in unserer Beziehung zu Gott ist ja nicht anders. Und das heißt, in erster Stelle, Benedikt würde sagen, Glaube ist nichts anderes als Ja sagen zu der Gabe der Liebe Gottes. Eine Art und Weise, wie wir Glaube verstehen können, ist sicherlich das, dass ich erstmal Ja sage zu dieser Gabe, die mir geschenkt wird, dass der Herr mir geben möchte. Nicht? Seine Liebe. Und wo ich jetzt sage, okay, ich nehme das an und ich bin jetzt bereit, auch gleichzeitig dir zu vertrauen, mich dir anzuvertrauen und zu sagen, okay, du bist der Herr, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und was passiert dann? Und das ist das Beeindruckende, vielleicht für jemanden, der nicht so diesen Schritt schon mal gemacht hat oder mit Gott noch nicht so wirklich kann. Ich kann nur sagen, versuch's mal ein bisschen in diese Richtung zu gehen, weil wenn auf einmal Gott eingelassen wird in einem Leben, dann auf einmal entsteht genau das Gegenteil von was man vielleicht denken würde, nicht innere Unfreiheit, sondern eine unglaubliche innere Freiheit. Weil nichts wie er diese Distanz zwischen Ferne und Nähe überwinden kann. Nichts wie er diesen Raum schaffen kann, wo Freiheit herrscht, wo wo Weite herrscht, weil er, nicht wer mich liebt, ich werde bei ihm wohnen und er wird bei mir wohnen. Nicht er, ich werde bei ihm Wohnung aufnehmen. Nicht er, er ist dann da und wo Gott ist, er ist ja überall, er ist der Unendliche, da entsteht automatisch auf einmal die Weite, die er, die nur er ist und die nur er schenken kann. Und dann beginnt eine Beziehung zu wachsen und dann beginnt eine Liebesbeziehung zu wachsen. Und letztendlich ist ja wirklich nur frei, der liebt. Vorher eine Idee von Jacques Philippe, auch gelesen, eine seiner Bücher über die innere über die Freiheit, wo er über die Dresden von Kinder Jesu spricht, wo es war eine Nonne, die in einem Karmelitenkloster gelebt hat, nicht in einem Kloster, das super klein ist eigentlich. Und wenn jemand mal dort war, viel kleiner, als man vielleicht denkt, dass es war. Und die, wenn man ihre Schriften liest, die sprühen von Freiheit. Die sind überhaupt nicht als jemand, der eingeengt ist. Und das merkt man, warum? Weil sie eine Frau war, die total einfach in der Liebe gestanden ist. Und weil sie geliebt hat, hat alles, was sie berührt hat, ist irgendwie verwandelt worden. Hat irgendwie dieses Gespür bekommen oder diesen Touch of Infinity irgendwie. Nicht diese Weite bekommt es dadurch. Wo Liebe herrscht, dort entsteht automatisch Freiheit. Und gleichzeitig braucht es aber auch einen Einsatz an diese Freiheit. Jetzt, was ich halt euch vorschlagen möchte, in dieser Woche gerade ist, weil die Gabe des Glaubens ist eben das, ist erste Stelle eine Gabe. Also Ja sagen zu dürfen, heißt, ich muss Ja sagen zu einer Gabe, die mir geschenkt wird, aber ich kann es nicht nur einfach machen, es muss irgendwie geschenkt werden. Und ich möchte einfach euch einladen, dass auf der einen Seite vielleicht versucht, diese Woche zwei Dinge zu tun. Das eine ist wirklich, um diese Gabe zu bitten des Glaubens, zu sagen, Herr, mein Gott, sodass er in euch, in uns allen immer mehr diese innere Freiheit schaffen kann. Aber zugleich auch auf der anderen Seite euch erinnert, Glaube, wie in einer Beziehung, braucht einen radikalen Einsatz meiner Freiheit. Ich muss den Sprung wagen zu glauben. Ich muss sagen, Herr, ja, ich habe wahnsinnig Angst davor, vielleicht dir einen Blankoscheck zu geben. Ich habe Angst davor, dich in mein Leben reinzulassen. Ich habe vielleicht Angst davor, was die Zukunft bringt. Aber ich möchte diese Angst überwinden. Die Liebe überwindet die Angst. Weil ich frei sein will. Und ich mache jetzt einfach diesen Schritt. Und diesen Schritt kann ich einfach in einem kleinen Gebet auch machen. Ich vertraue auf dich. Dieses schöne Gebet von Schwester Faustina zum Beispiel. Oder einfach diesen kleinen Schritt her. Ich glaube, aber helf meinen Unglauben. Und vielleicht, dass man dieses kleine Stoßgebet auch diese Woche immer wieder mal wiederholt. Also das wären so zwei Dinge. Und eine dritte Sache, das wir noch anbieten vom Zentrum aus, ist am Dienstagabend, ist wie immer Gebetsabend, aber besonders mit diesem Thema und besonders dann halt auch die Messe und nachher, auch nachher gibt es noch ein bisschen besonders Gebet um den Glauben. Also wenn jemand auch dabei sein möchte, herzliche Einladung dazu. Bitten wir füreinander, dass der Herr uns hilft, dass wir freie Menschen werden, immer mehr. Dass er uns befreit von Angst und all die Gefahren, die Angst mit sich bringt. Und dass wir das tun, vor allem indem wir die Gefahren einer falschen verstandenen Freiheit, nicht Möglichkeiten offen halten oder denken, okay, die äußeren Umstände müssen sich ändern, damit sich alles ändern, sondern zu verstehen, nee, die Freiheit beginnt hier. Die beginnt in eigenem Herzen. Und da ist niemand verantwortlich in erster Stelle, außer ich selbst. Und die Frage ist, will ich diese Freiheit wirklich oder nicht? Weil manche leben ganz gemütlich in ihren Kerkern. Das ist auch, lebt sich nicht wahnsinnig spannend, aber man kann es auch dort überleben. Nicht? Und will ich wirklich diesen Schritt des Glaubens auch machen, um da rauszubrechen? Und Jesus zu bitten, dass er einbricht durch diese Tür und runterreißt, dass wir da auch die Worte dann hören können von ihm, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dass er auch den Jüngern heute sagt. Empfangt den Heiligen Geist. Er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der seine Gabe ist, der uns befreien will, der uns in die Weite führen möchte. Ja, und lassen wir uns in diese Weite führen.